Ja, ich hätte das gerne von dir gehört, was du da siehst. Schlüssel Davids. Ich weiß das auch nicht, mit Bestimmtheit zu sagen, was gemeint ist. Ich versuche diesen Ausdruck im Zusammenhang der Botschaft an diese Versammlung zu verstehen. Der Herr redet von einer Gemeinde, die bedrängt wird, die angefeindet wird. Denn er redet dann von solchen, die nachher kommen müssen und ihnen huldigen müssen. Vers 9, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Also sie werden von Menschen mit einem ganz bestimmten Anspruch, mit einem religiösen Anspruch, werden sie bedrängt, durch Lügen auch verleumdet. Und da wird ihnen eine Verheißung gegeben, dass Gott ihnen einen Weg bereitet, eine offene Tür gegeben hat. Und darum vielleicht eben dieser Ausdruck Schlüssel Davids. David wurde auch verfolgt, wurde auch bedrängt. Und wurde in der Zeit seiner Verfolgung und seiner Bedrängnis vom Herrn bewahrt und geführt und hatte auch immer diese offene Tür des Zugangs zum Herrn. David sucht ja immer wieder das Angesicht des Herrn. Und da hat er eine Hilfe, die ihm nichts und niemand nehmen kann. Kein Saul und keine bewaffneten Männer Sauls können diese Tür schließen und David den Zugang zu seinem Herrn und seinem Helfer verwehren. Vielleicht ist das der Grund, warum hier dieser Schlüssel genannt wird, der Schlüssel des David. Es wird von diesem Schlüssel Davids in Jesaja Kapitel 22 gesprochen. Jesaja Kapitel 22.
Wir haben auch dazu Neigung. Das gefällt mir.
Jesaja 22 von Vers 20 an. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Und er wird öffnen und niemand wird schließen, und er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort, und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein. Der Herr sagt hier, dass er diesen Schlüssel Davids hat, also dass in ihm das Ergehen, das Wohlergehen des Volkes Gottes und auch der Bestand des Hauses Gottes verbürgt ist. In Jesaja 22 wird von jemandem geredet, der sein Amt verliert. Und es wird dann einem anderen gesagt, ich werde ihm dieses Amt geben, ihm den Schlüssel geben. Er wird dafür sorgen, dass das Haus Gottes im rechten Stand erhalten bleibt. Dieser Schlüssel ist in der Hand des Herrn. Und weil er in der Hand des Herrn ist, und weil er über seinem Haus wacht und über seinem Volk wacht, ist das Volk Gottes sicher. Aber das Volk Gottes muss diese offene Tür haben, diesen Schlüssel, diese offene Tür, diesen Zugang zu ihm. Ja. 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 Nun bleiben wir einmal bei diesem Wort und bei der Bedeutung dieses Wortes besessen. Das heißt, in jemandes Besitz sein. Und wenn wir das Wort so verstehen, dann wird uns deutlich, dass es gar nicht sein kann. Also wir können nicht Besitz des Herrn und Besitz der Dämonen sein, gleichzeitig. Und darum sollten wir wirklich nicht sagen, wir seien, oder ein Christ sei besessen von Dämonen. Ein Christ ist von Christus besessen, wenn schon. Christus besitzt ihn, niemand anders. Es stellt sich dann die Frage, ob denn ein Christ von dämonischen Mächten beeinflusst oder bedrängt oder gefesselt werden kann. Und da redet die Bibel viel davon und spricht tatsächlich davon, dass Christen in einen Fallstrick Satans geraten können. 2. Timotheusbrief im Kapitel 2. Vers 26. Lesen wir von Vers 24 an. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, um ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Sie wieder nüchtern werden. Also sie waren eigentlich nüchtern und sind dann von Satan gefangen worden, im Fallstrick Satans gefangen, und sie müssen daraus befreit werden. Und ich glaube, die Frage ist die, wie wird ein Christ von der Macht Satans, vom Anspruch Satans, von solchen Schwingen Satans frei? Das ist ja die Frage, die uns interessiert. Und da gibt es nun Leute, die meinen, man müsse hier eine Spezialbehandlung vornehmen. Nun, wie geraten wir denn unter die Macht Satans als Christen? Ja, durch Sünde, durch jede Sünde. Wenn ein Christ lügt, dann ist er vom Vater der Lüge gefangen. Die Sünde liefert uns der Macht Satans aus. Und solange wir in der Sünde sind, sind wir von Satan gefangen, im Fallstrick Satans gefangen. Und so sagt uns gerade dieser Abschnitt im 2. Timotheusbrief, wie wir frei werden, durch Buße. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt, Buße. Also Bekennen der Sünde. Und dadurch Vergebung und damit auch Befreiung von diesem Fallstrick. Im Neuen Testament wird sehr ausführlich erörtert, wie wir von der Macht der Sünde und damit von der Macht Satans freikommen. Am ausführlichsten wird das im Römerbrief behandelt, sehr ausführlich, sehr gründlich. Wie wir von der Macht der Sünde befreit werden. Römer 6, 7, 8. Und das ist der Weg, auf dem wir von jeglicher Art der Macht des Bösen befreit werden. Und all das, was man so praktiziert und sagt und all diese Verfahren und Techniken, die angewandt werden, eben der besonderen Okkultseelsorge, hat keine Grundlage in der Bibel. Wirklich nicht. Also man findet weder ein Vorbild, dass der Herr oder die Apostel so gehandelt hätten, noch finden wir Anweisungen dafür, dass wir so zu handeln hätten. Ja, der Herr und die Apostel haben Dämonen ausgetrieben, aber ausschließlich bei Ungläubigen. Und zudem gehören die Dämonenaustreibungen zu den Zeichen, die der Herr und die Apostel taten. Zu diesen besonderen Zeichen, die den besonderen Dienst des Herrn und der Apostel auszeichneten. Und die Zeichen und Wunder, die sie taten, die erfüllten ihre heilsgeschichtliche Rolle, ihre heilsgeschichtliche Bedeutung beim Kommen des Herrn und bei der Grundlegung der Gemeinde. Und als der Dienst der Apostel abgeschlossen und vollendet war, hörte mit ihrem Weggang auch hörten die Zeichen und die Wunder auf. Jene Art von Wundern, eben von zeichenhaften Wundern. Und zu diesen gehörten auch die Dämonenaustreibungen. Also sie haben nur an Ungläubigen Dämonen ausgetrieben. Und die Dämonenaustreibung war ein Zeichen. Ein Zeichen wie Zungenreden. Oder ein Zeichen wie die öffentliche Krankenheilung an Ungläubigen, auf öffentlichem Platz. Und so auch auf öffentlichem Platz, auf dem Markt, wurden Dämonen ausgetrieben. Das waren Zeichen, die Apostel taten, die der Herr tat. Und diese Zeichen zu tun, ist uns nicht gegeben. Wir sind nicht gerufen, solche Zeichen zu tun. Wir haben nicht den Auftrag der Apostel. Wir sind keine Apostel. Der Grund der Gemeinde ist gelegt. Wir verkündigen das Evangelium und durch das Wort Gottes und durch den Glauben an das Wort Gottes werden Menschen befreit aus der Gewalt Satans und in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes versetzt. So werden Seelen befreit aus der Macht Satans. Und wenn ein Christ durch Sünde in den Fallstrick Satans gerät, wird er durch Buße von diesem Fallstrick befreit. Nun, das leuchtet ja auch ein. Ich glaube, da hat niemand Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und die verschiedenen Vertreter dieser besonderen Art von Okkultseelsorge, die können sich nur auf Erfahrungen berufen. Die reden dann von großartigen Erfahrungen, von diesem und jenem, das sie gesehen und gehört hätten. Und wenn man fragt, wo steht das geschrieben? Es steht nirgends geschrieben. Ja. Was für Erfahrungen? Ja, man liest zum Beispiel Zeugnisse, Berichte oder liest in Büchern, besonders so aus der charismatischen Bewegung, aus der Pfingstbewegung, wie Menschen, auch Christen von Dämonen besessen gewesen seien. Ein Christ, der immer wieder in die Hurerei fällt, habe einen Dämon der Hurerei gehabt, dann hat man gefastet und gebetet und diesen Dämon ausgetrieben. Nachher wird das beschrieben, wie das ganz spektakulär vor sich ging und wie unter Geschrei dieser Dämon ausfuhr und nachher war er von der Sünde der Hurerei befreit. Nun, das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium der Gnade Gottes und das Evangelium Jesu Christi. Denn wir werden nicht durch Dämonenaustreibungen von der Macht der Sünde befreit, sondern durch Erkenntnis der Sünde, Bekenntnis der Sünde und indem wir auch den Weg von Römer 6 und 7 erkennen und im Glauben annehmen, dass Gott die Sünde im Fleisch und damit auch uns und unser Fleisch gerichtet hat am Kreuz. So werden wir frei. Ja, und es werden solche Berichte dann erzählt auch von Christen, die jähzornig sind. Das sei auch ein Dämon. Und dann müsste man diesen Dämon ans Licht holen und austreiben. Man beruft sich dann oft auf 2. Mose 20, auf dieses Kapitel, das wir heute Vormittag miteinander studiert haben und sagt, hier steht, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht an den Kindern am 2. und am 3. Glied. Also wir müssen suchen nach den Sünden unserer Väter und Vorväter, was die getan haben, ob sie irgendwelche Zauberei oder irgendwelche solche Dinge getrieben haben. Und wenn das der Fall ist, dann sei man durch jene Sünde okkult belastet. Nun, wenn man 2. Mose 20 liest, steht gar nichts von dieser Sache da. Das steht gar nicht da. Es geht überhaupt nicht um okkulte Belastung und irgend so etwas. In 2. Mose 20. Sondern hier geht es darum, dass Menschen einen anderen Gott haben neben Gott. Götzendienst. Und natürlich ist das Sünde und Schuld. Und wenn jemand, anstatt in der Gottesfurcht zu leben, sich selbst und seinen Lüsten und seinem Willen dient, natürlich wird seine Sünde sich dann abfärben auch auf die Kinder. Und das lehrt uns ganz einfach, dass wir Verantwortung haben, nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben derer, die Gott uns anvertraut hat. Das ist ungeheuer ernst. Aber es geht ganz sicher nicht um okkulte Belastungen, dass man nachher anfangen muss, Ahnenforschung zu betreiben. Was die Ahnen alles getan haben oder nicht getan haben. Und dass man zuerst das wissen müsse, und dann müsse man das bekennen, und nachher müsse irgendein besonders Bevollmächtigter einen von dieser Fessel lösen, indem er das ausspricht, ich löse dich jetzt, und dann ist man gelöst. Und das ist alles ein rein menschliches Konstrukt, das keinerlei Grundlage in der Bibel findet. Gut, dort geht es um Gebet für Kranke. Du meinst wegen einer der zeichenhaften Handlung, oder wie? Mhm. Ja. Mhm. Also im Zusammenhang jetzt mit dieser Frage wegen Besessenheit und Okkultseelsorge, damit nicht. Ja. Mhm. Also Jakobus 5. Aber vielleicht sollten wir hier noch fragen, ob da noch Fragen da sind zu diesem Problem. Kommen wir darauf zurück, ja? Ja? Ja, wie kann man ihnen helfen? Ich glaube, dass wir ihnen helfen können, wenn wir sie so, wie es Paulus im 2. Timotheusbrief sagt, mit Sanftmut und Geduld und in Liebe versuchen zu zeigen. Schauen wir uns doch einmal an, was die Bibel hierzu sagt. Und lesen wir einmal, was wir hier für Anweisungen bekommen. Studieren wir miteinander den Römerbrief. Hier wird uns der Weg der Vergebung der Sünde und der Befreiung der Macht der Sünde beschrieben. Und ich denke, dass das der Weg ist, auf dem wir solchen Geschwistern helfen können, zu zeigen, dass das eigentlich eine menschliche Idee, eine menschliche religiöse Tradition ist, aber nicht biblischer Glaube. Die typologische Brille, ja, was willst du damit sagen? Für die Dämonenaustreibung. Mhm. Ja. Mhm, ja. Ja. Ja, vielfach wird mit dem Alten Testament argumentiert und dann wird anhand eben von alttestamentlichen Bildern gesagt, so wie eben Josua im Land einen Kampf kämpfen musste und die Völker austreiben musste, so müssen wir auch die Dämonen aus unserem Leben austreiben. Nun, wir müssen natürlich immer von der neutestamentlichen Lehre ausgehen und im Licht des Neuen Testaments das Alte Testament interpretieren und uns fragen, ja, sagt denn uns das Neue Testament irgendwo, wir müssen ganze Scharen von Dämonen aus uns austreiben? Nirgends. Nirgends. Und so dürfen wir ganz sicher nicht das Buch Josua dann so verstehen und daraus diese Schlussfolgerung ziehen. Epheser 6 redet schon davon, von einem geistlichen Kampf. Aber das ist jener Kampf, der in der Konfrontation besteht. Als Kinder des Lichts ist eine beständige Konfrontation da mit dem Geist dieser Welt, mit dem Fürsten dieser Welt, mit den Mächten des Unglaubens. Und da haben wir einen Kampf zu kämpfen. Das ist Konfrontation. Aber nicht aus uns heraus irgendwelche Mächte austreiben und vertreiben.
Darum auch hier, wie war sie eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, dass sie
ja.
Wenn du vielleicht bezaubert hast.
Ja.
Und geschieht dann die Befreiung allein durch die Bekehrung?
Also ja. Ja. Also wir haben ein Beispiel dafür, was Menschen taten, die zum Glauben kamen und die Zauberei getrieben hatten. Die haben mit dem alten Leben gebrochen. Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19. Da steht. Bitte? Ah ja, Apostelgeschichte 19, Verse 18 und 19. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Also sie haben bekannt, ihre Sünden bekannt und sie haben mit diesen Praktiken gebrochen und sie haben auch all diese Bücher verbrannt. Also sich einfach radikal davon distanziert. Das ist das, was viele tun, die kommen zum Glauben und dann räumen sie einfach aus in ihrem Leben. Und manchmal ist das auch ein Wachsen in der Erkenntnis. Man erkennt dann auch, dass gewisse Bücher, gewisse Musik, gewisse Dinge, dass sie einfach gotteslästerlich sind, dass das Finsternis ist. Und man bekennt das auch, dass das übel ist, böse ist. Und man räumt dann aus und distanziert sich von diesen Dingen. Und das muss natürlich geschehen. Das hier war ja ganz heidnischer Hintergrund. Ephesus war eine Hochburg der Zauberei und der Magie. Man nannte Zauberbücher ephesinische Schriften, so nannte man sie, im Mittelmeerraum, weil sie in Ephesus produziert wurden und von da aus überall hin verkauft wurden. Und das war wirklich Missionsgebiet. Wirklich Pioniermission. Da kamen Menschen zum Glauben und so haben sie gehandelt. Und das tun auch Menschen oder Stämme, die sich durch die Verkündigung des Evangeliums bekehren, die distanzieren sich von ihren alten Göttern und Praktiken und Riten. Das gehört natürlich zur Befreiung, dass man es bekennt und sich ganz klar davon distanziert, bricht mit dieser Vergangenheit.
Sonst an dieser Stelle auch eine Frage, weißt du irgendwas über den jüdischen Hintergrund von diesen Beschwörern, die da durch die Gegend gezogen sind? Gibt es einen rabbinischen Schrift, ja, die darauf kamen, zu sagen, okay, wir fangen jetzt an, eben Dämonen auszutreiben mit irgendeinem Ritus? Oder ist es halt nur diese paar Berichte?
Ja.
Oder finden sie in den Evangelien auch, wo der Herr sagt, was tun denn eure Jünger?
Ja. Ja. Na, die haben, also das gab es, es gab eine Tradition der Dämonenaustreibung bei den Juden, aber ich weiß da zu wenig Bescheid. Ich habe das jetzt wirklich nicht gegenwärtig, wie das zusammenhing.
Ich bin kein armer Mann, ich habe nicht viel Geld bei der Raiffeisenbank, aber ich bin sehr reich.
Ja, Steffen?
Renner, der 17, sind wir den Kindern so auf Erbe, Juden?
Das ist ja jetzt ein anderes Problem wieder, ein anderer Problemkreis, aber es stimmt schon. Also Paulus sagt das in 1. Korinther 14, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Und daran erkennt man falsche Geister, also dass Menschen die Herrschaft über sich selbst abgegeben haben. Und wie Medien gehandhabt, manipuliert werden, gesteuert werden. Aber ist da noch jetzt noch eine Frage zu diesem ganzen Problemkreis Besessenheit von Christen, ja? Bitte. Ja. Gut, ja. Gut. Ja, weil hier steht, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, und damit will man sagen, also kann ein Christ doch besessen sein. Die Korinther waren Christen, die waren wiedergeboren und die konnten doch besessen werden. Nun, das ist ja viel zu viel herausgesogen aus dieser Aussage. Das heißt doch nicht, dass sie nachher besessen waren. Das steht ja gar nicht da. Das wird nachher einfach auch gesagt. Steht aber nicht da. Nun, auf alle Fälle ist es möglich und ist es denkbar, dass ein Christ, solche, die das Evangelium empfangen haben und gehört haben, dass sie nach ein falsches Evangelium, ein anderes Evangelium und damit auch einen anderen Christus und einen anderen Geist aufnehmen. Paulus schreibt den Galatern das Gleiche, ein anderes Evangelium. Ihr seid vom Evangelium so schnell abgewichen. Und sagt der Herr auch den Korinthern, wenn der kommt, euch einen anderen Geist, einen anderen Christus, ein anderes Evangelium predigt, nehmt ihr das gerne an. Nun dürfen wir natürlich nie vergessen, dass Paulus einige Male das andeutet, dass er überhaupt nicht davon ausging, dass ein jeder der Korinther wirklich ein Christ war. Da waren manche dabei, von denen er gar nicht wusste, ob sie wirklich wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind. 1. Korinther 15, Vers 2 sagt er, das ist das Evangelium, das ihr angenommen habt, in welchem ihr steht, durch welches ihr errettet werdet, wenn ihr am Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Also er rechnet damit, dass auch einige da sind, die haben das einfach äußerlich angenommen, aber vergeblich geglaubt. Am Schluss des 2. Korintherbriefes, dort sagt er den Korinthern, ihr müsst euch prüfen, ob ihr überhaupt gläubig seid. 2. Korinther 13, Vers 5. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Und in einem solchen Zusammenhang redet er davon, ja, dass wenn einer kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, das euch mehr behagt, das euch mehr schmeichelt, das euch mehr zusagt, dass euer Ich irgendwie größer macht. Ja, das habt ihr gern, das nehmt ihr gern an. Aber damit ist noch gar nichts, also gar nichts ausgesagt darüber, ein Christ kann besessen werden. Das steht ganz einfach nicht da. Da wird also aus einer Aussage wird dann etwas herausgepresst oder herausgesogen, das gar nicht gesagt wird.
Jesus hat seit 2000 Jahren an meine Wohnung im Himmel gehabt. Und er ist noch nicht fertig.
Und er ist der. Sind da noch Fragen jetzt zu diesem Problemkreis? Gut, dann wurde ja gefragt, wie in Jakobus 5. Also Gebet für Kranke.
Laster im Himmel, die die aussehen. Johannes 14. Und er sprach zu seinen Jungen: Euer Herz.
In Jakobus Kapitel 5, Vers 13, 14 folgende: Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also der Kranke ruft die Ältesten zu sich, ist ein Gläubiger, und sie kommen zu ihm nach Hause. Das ist das Gegenteil von dem, was die Glaubensheiler heute tun, die reisen ja durch die Lande und machen Veranstaltungen, dann müssen alle zu ihnen kommen und hervorkommen, auf die Bühne kommen. Genau das Gegenteil wird hier in Jakobus 5 gesagt: Wer krank ist, rufe die Ältesten. Also man kommt zum Kranken nach Hause und die Ältesten der Gemeinde, das sind die, die ihn kennen, weil es ja auch sein kann, dass der Kranke gezüchtigt wird vom Herrn, das gibt es, nicht jede Krankheit ist das, aber es kann sein. Und das ist auch etwas, was die Ältesten wissen und wissen sollen. Und wenn er sich an den Geschwistern, an der Gemeinde versündigt hat oder einfach in Sünde lebt und so tut, als ob nichts wäre und in der Gemeinde ein- und ausgeht, dann ist das eine Sache, die die Ältesten natürlich sehr viel angeht. Und in diesen Rahmen gehört das. Und die Ältesten sollen für ihn beten und dann ihn mit Öl salben. Nun, was mit diesem Öl auf sich hat, ob das jetzt heißt, dass man wirklich Öl nehmen muss und das so wie eine Art, eine symbolische Handlung dann verwendet, oder ob mit dem Öl einfach gemeint ist Salbe im Sinn von Gebrauch von Medizin, da kann man geteilter Meinung sein. Das griechische Wort, das hier für Salben verwendet wird, ist das Wort, das eigentlich steht für Einreiben. Einreiben, also Gebrauch von Öl als Medikament. Dann hätten wir hier einen Hinweis darauf, dass wir Medikamente verwenden sollen, ärztliche Betreuung in Anspruch nehmen sollen, dass das also Glauben und Gebet nicht ausschließt. Das sind nicht Dinge, die einander ausschließen. Ich weiß nicht, worauf deine Frage genau abzielte.
Keine Training.
Ah ja.
Kein Streit, keine Auseinandersetzung, eine Gemeindespaltung. Ich würde ein Zuhause jenseits zu haben. Eine sehr
abstrakt. Die Menschen kennen, er sagt etwas sehr gut. Ein paar Verse später heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.
Ja.
Ja,
das ist das erste Mal, wo gesagt wird, dass etwas nicht gut ist. Es ist auffällig. Und an dem können wir sehen, dass etwas gut sein kann, auch wenn es noch nicht vollständig ist. Ich glaube, so müssen wir es erklären. Es war alles gut, aber es war noch nicht vollständig. Die erste Schöpfung war sehr gut, aber verglichen mit der neuen Schöpfung wird uns irgendwie deutlich, die erste Schöpfung war noch nicht das Vollendete. Denn es war eine Schöpfung, die der Sünde unterworfen werden konnte. Doch war sie gut. Sehr gut. Aber die neue Schöpfung wird besser sein. Die neue Schöpfung wird vollendet und vollkommen sein. Also es kann etwas sehr gut sein, auch wenn es nicht vollendet ist. Also das wäre eine Erklärung. Allerdings, wenn wir 1. Mose 1 dann lesen, dann wird uns dort natürlich vorausgesetzt, Mann und Frau sind schon erschaffen. Und 1. Mose 2 beschreibt uns dann den Weg dahin. Also die Frau war noch nicht erschaffen worden in 1. Mose 2. Und erst mit der Erschaffung der Frau war wirklich alles sehr gut.
Bei der letzten Plage Ägyptens, der Erstgeborene,
ja. Ich weiß nicht, ich habe mir diese Frage gar nie gestellt, aber wir nehmen an, dass es dann jedes Mal den Erstgeborenen traf. Ja,
es ist möglich.
Ich weiß nicht, wie die ägyptischen Häuser, wie sie eingerichtet waren, ob sie so zusammenlebten. Ein Haus, eine Familie. Pro Familie, in jeder Familie der Erstgeborene. Und wenn zwei Familien oder zwei Generationen zusammenleben, dann in beiden Generationen hieße das ja.
Es ist schwer. Es ist schwer, es ist schlimm, Freunde zu finden, obwohl keine Merkel. Manche Freunde bleiben. Man weiß,
ja, also in 2. Mose 4. Vers 23. Verse 22 und 23, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Nur so viel wird dem Pharao gesagt. Lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Ja, dem Pharao wurde nicht gesagt, musste ihm auch nicht gesagt werden, lass mein Volk ziehen. Und was nachher alle weiteren Absichten Gottes mit diesem Volk war. Aber lass mein Volk ziehen. In Kapitel 5, dort sagt dann der Mose, Kapitel 5, Vers 1, lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Und auch das stimmt. Der sagt einfach nicht alles. Er muss auch nicht alles sagen. Lass mein Volk ziehen. Und was war deine Frage?
Nur aus dem Mitleid. Das Leben ist voll mit Problemen beladen.
Und dann kommen wir wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, ob er das so beabsichtigte, ob er diesen Anschein geben wollte. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir das einfach so mal stehen lassen.
Deine Last.
Ja, ich habe das so formuliert, so gesagt, es ist wirklich Gottes Gnade, die uns lehrt, Gott zu fürchten und die uns auch an Gott bindet. Es ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass er uns auch züchtigt, uns auch schlägt. Und uns züchtigt, wenn wir im Unglauben, in der Sünde, im Eigenwillen verharren. Und wenn wir das beobachten an Gläubigen, an Geschwistern, dass sie sich entfernen, nicht mehr zur Gemeinde kommen, eigene Wege gehen. Natürlich versuchen wir mit ihnen zu reden. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn wir nicht mehr mit ihnen reden können, dann beten wir für sie. Und dann gibt es auch immer dieses Mittel, aber das muss man auch abwägen und wissen und sich fragen vor dem Herrn, ob es richtig ist, eine Form der gemeindlichen Zucht. Das ist auch ein Mittel, das der Herr verwendet, der Zucht, um so jemanden bewusst zu machen und deutlich zu machen, wo er steht. Also Gott verwendet auch das Mittel der Zucht, um uns zurechtzubringen.
Das ist wirklich wahr. Für die Gruppe.
Aber viel hat die Entwicklung auch damit zu tun, dass die Gemeinden, die so hingehen, sie so bedrücken, dass sie einfach irgendwann mal aufgeben und sagen, wenn es so ist, habe ich überhaupt keine Lust mehr. Wenn die Gemeinde irgendwie mit Gott in Beziehung zu Gott in Verbindung ist.
Ja, gut, das ist natürlich ein sehr grundlegendes Problem, aber wenn wir unsere Beziehung zum Herrn, oder anders gesagt, wenn unser Glaube an dem hängt, wie die Gemeinde ist und wie die Geschwister sind, dann haben wir etwas ganz Grundlegendes nicht kapiert. Wir sind durch die Errettung zu Gott gebracht. Es geht um ihn, um unsere Beziehung zu ihm. Es geht nicht darum, wie die Christen sind, und es geht auch nicht darum, wie wir uns fühlen unter ihnen, oder ob wir auf die Rechnung kommen oder nicht. Das hat schon seine Bedeutung, aber das ist nicht das Entscheidende. Und wenn wir daran strauchen und scheitern sehr viele Christen, dass sie Dinge erwarten, sie erwarten Dinge von den Geschwistern, sie erwarten Dinge von der Gemeinde und sie sind enttäuscht. Und nachher irgendwie fällt der Glaube zusammen. Aber unser Glaube ist nicht an die Gemeinde, unser Glaube ist nicht an die Geschwister und es geht nicht darum, dass ich auf die Rechnung komme, sondern es geht darum, dass ich vor Gott stehe. Und irgendwo stimmt da etwas nicht. Das ist keine Ursache, um sich gehen zu lassen, dem Herrn nicht mehr nachzufolgen, dass man in der Gemeinde enttäuscht wird oder dass man in der Gemeinde nicht das bekommt, was man erwartet oder frustriert ist. Das ist keine Ursache. Und das weckt natürlich sehr ernste Fragen, wenn jemand einfach nicht mehr kommt und über längere Zeit nicht kommt. Der Schreiber des Hebräerbriefes redet ja von solchen, die mitlaufen, die dabei sind. Und das war ihm ein Zeichen dafür, also dass bei ihm Alarm ausgelöst hat, dass es Leute gab, die begannen nicht mehr zu kommen. Und da fragt er sich, ja, sind das wirklich solche, die dem Herrn gehören oder nicht? Das müssen wir uns dann schon fragen. Wir wissen es nicht, aber wir müssen uns fragen.
Keine Gelegenheit mehr, Jesus. Jesus sagte,
ich habe eine Frage zu der Sache von 2019. Wir hatten ja den ganzen Weg Gottes mit Israel gesehen, dass es ständig Gottes Gnaden handeln war. Und bevor er das Gesetz gibt, offenbart er sich ja auf dem Sinai nochmal eigentlich in furchterregender
Weise. Ja, ja.
Und es ist bis zum Sinai eigentlich ja nur so ein Indiz, dass Gott dem Volk überhaupt das Gesetz geben wollte.
Mhm.
Hat diese Offenbarung am Sinai und das Folgen des Gesetzes hat es zu tun mit dieser Selbst.
Ja. Ja. Gott hatte diesem Volk auf diese Antwort hin sich in seiner ganzen Heiligkeit geoffenbart und damit den ganzen Schrecken des Gesetzes diesem Volk deutlich gemacht. Wenn ihr sagt, ihr werdet alles tun, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr wissen, was ihr hier gesagt habt. Das hängt genau damit zusammen.
Keine Hoffnung mehr. Einsteigen auf, wann wird es endlich vorbei?
Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus. Und das lehrt uns, und das hätte das Volk lehren sollen, ihr Vertrauen nicht auf sich zu setzen. Zu wissen, dass...
Ein Kind, der weiß, dass Jesus Christus bei ihm gestorben ist und weigert sich, Jesus anzuvertrauen. Wenn das Kind stirbt, dann brennt das Kind für immer und ewig in der Höhle. Schrecklich ist es, aber wahr. Und die schreien heute.
Die zwei Andeutungen im Neuen Testament, einmal in der Apostelgeschichte und ich denke das andere Mal ist es im Hebräerbrief, wo also die Beteiligung von Engeln an der Gesetzgebung verwiesen wird.
Ja, wie ist das zu verstehen? In Galater Kapitel 3 steht das und auch in Apostelgeschichte 7. Galater 3, Vers 19. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Und dann Apostelgeschichte 7. Vers 53, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Nun, das Gesetz wurde von Gott gegeben in der Hand eines Mittlers, der Mittler war Mose. Und wie Engel hier, in welcher Weise Engel hier eine Rolle spielten, es wird uns nicht viel dazu gesagt. Aber in 2. Mose steht einige Male etwas von einem Engel. Und zwar, dass der Herr sich selbst als den Engel, als einen Engel bezeichnet. Und das drückt immer Distanz aus. eine gewisse Distanz. Also Gott offenbarte sich im Alten Testament immer wieder in der Gestalt eines Engels, des Engels des Herrn. Und das drückt eben diese Distanz aus, welche unter dem alten Bund bestand. Eine Distanz, weil unter dem alten Bund Israel noch nicht zur Ruhe gekommen war, nicht in die Gegenwart Gottes eingegangen war, nicht zur Sohnschaft gekommen war. Und ich denke, das ist der Grund, warum Paulus im Galaterbrief darauf verweist, das Gesetz wurde gegeben durch einen Mittler unter Anordnung von Engeln. Das Gesetz war etwas Vorläufiges, etwas Vorbereitendes. Das Gesetz hat das Volk noch nicht zum Ziel oder zur Vollendung gebracht. Darum Engel. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht zu sagen dazu. Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen, ja. Matthäus Kapitel 21, ja. Von Vers 28 an. Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Was dünkt euch aber, ein Mensch hatte zwei Kinder. Und er trat hin zu dem ersten und sprach, Kind, gehe heute hin, arbeite in meinem Weinberg. Er aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach desgleichen. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen zu ihm, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes, denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm, euch aber, als ihr es sahet, gereute es danach nicht, um ihm zu glauben. Ja, der Herr redet hier zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern. Und macht ihnen anhand dieses Vergleichs, anhand dieses Gleichnisses deutlich, dass sie, wie dieser erste Sohn sind, der zwar sagt, ich tue den Willen des Vaters, ihn aber dann doch nicht tut. Und so waren diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer, die haben immer genickt zum Gesetz. Ja, Mose hat gelehrt, Mose hat gesagt, und was Mose lehrt und was Mose sagt, das müssen wir tun. Ja, wir wollen es tun, ja, das tun wir alles. Und sie haben doch nicht getan, was Gott befiehlt. Denn als Gott seinen Sohn sandte und befahl, dass man ihm glaube, haben sie ihm nicht geglaubt. Sie haben nur gesagt, ja, ja, wir tun alles, ja, wir tun alles, und haben doch nicht danach getan. Und da waren andere, die sagten eigentlich, nein, wir wollen tun nicht, was Gott sagt, kommt doch gar nicht in Frage, wir leben unser eigenes Leben. Zöllner und Huren. Und dann sandte Gott seinen Sohn, und nachher erkennen sie ihn, oder sie hören die Predigt Johannes des Täufers, und erkennen, ja, wir sind eigentlich schuldig, wir müssen eigentlich umkehren. Und nachher tun sie doch Gottes Willen. Obwohl sie vorher immer gesagt hatten, nein, das interessiert uns nicht. Das Ganze mit Gott und Mose und Gesetz bleibt mir vom Hals damit, wir wollen unser Leben leben. Nachher haben sie doch getan, was Gott forderte, und sie haben dann seinen Willen getan. Und sie werden darum, die Huren und die Zöllner, den Schriftgelehrten vorangehen ins Reich Gottes.
In Psalm 110, Vers 7. Was ist dieser Bach, der hier erwähnt wird?
Psalm 110, Vers 7. Was ist dieser Bach, der hier erwähnt wird? Auf dem Wege wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich denke, der Bach, das ist hier der Tod. Die Ströme des Todes, so nennt David den Tod in Psalm 18. Es umfingen mich die Bande des Todes, die Ströme Belias, die Ströme des Todes. Er wird aus dem Bach trinken. Das heißt, er wird den Tod schmecken. Und darum wird er das Haupt erheben. Christus war gehorsam bis in den Tod, darum hat Gott ihn erhöht. Ja. 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 Ja, es ist ein ganz deutlicher Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ist wirklich eigentlich ein unumgänglicher Schluss, den wir hieraus ziehen müssen, lasst uns machen. Also die Dreieinigkeit.
Zu der Stelle?
Ja, Martin? Ja? Ja? Ja.
Und das sammelt in dieser Anzahl der Erhöhung.
Ja.
Meiner Rechten. Mhm. Wie sieht es chronologisch an, oder steht es alles im Kopf?
Ja. 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 Nun am Schluss wird einfach eine Erklärung gegeben. Eine Erklärung, auf dem Wege wird er trinken aus dem Bach. Also da kommt er her. Diesen Weg ist er gegangen. Hat aus dem Bach getrunken. Darum hat Gott ihn erhöht. Eben zu jener Stellung, die im Vers 1 genannt wird. Also wir müssen nicht annehmen, dass die Verse sich in chronologischer Abfolge präsentieren.
Ja, ich wollte noch was dazu fragen zu dem eben von lasst uns Menschen machen. Darf man das vom Hebräischen auch so auch wirklich sagen wir mal, mindestens drei Personen Schlussfolgerung.
Nein, Mehrzahl, einfach Mehrzahl.
Ja, aber im Deutschen,
ja.
Ja, da gibt es doch mindestens drei Personen. Eine Person spricht und sagt, lasst uns.
Ja. Ja,
wenn eine Person zu einer zweiten spricht, dann sagt sie, lasst uns.
Ja.
Ja. Aber hier spricht ja eine Person zu mindestens zwei anderen. Ist das vom Hebräischen auch so zu erklären, oder?
Nein. Im Hebräischen steht einfach, auf, machen wir, Menschen. So könnte man das umschreiben. Ja. Das ist aber noch ziemlich klug formuliert. So, ja. Aber das Hebräische gibt es leider nicht her. Hebräisch sagt einfach, also lasst uns, also wir, auf, machen wir.
Wir hatten die 10 Gebote heute auch. Meistens, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Jetzt sind wir hier in Franken und wir haben ja auch die Grußformel, Grüß Gott,
ja.
Zum Beispiel. Ja. Ich wollte einfach mal wissen, was dieses Nichtige bedeutet. Bei mir in der Fußnote heißt es noch zu lügenhaften und so.
Mhm.
Also wie würdest du das dogmatisch auslegen, dieses den Namen
Gottes? Ja, oder die Anwendung. Ich wende das schon so an, dass wir den Namen Gottes sollen wir nicht wie einen gewöhnlichen Namen verwenden, dass er uns gewöhnlich wird. Und dass uns der Name des Herrn nichts mehr bedeutet, dass einfach das so hersagen. Nun, eben bei solchen Großformeln, ich weiß auch nicht, wie man da das beurteilen soll. Die meisten denken sich ja wirklich nichts dabei. Ich weiß auch gar nicht richtig, was man eigentlich damit meint. Was die Vorstellung dahinter ist.
Das ist eine Segensformel. Also
ja.
Ich grüße dich mit dem Segen Gottes.
Ja.
Also, oder Gott mit dir sozusagen.
Mhm. Bitte? Bitte? Ein? Grüezi, ja. Ja. Mhm. Na, da muss jeder selber wissen, wie er das.
Dieses Nichtige, ja, ob das irgendwie noch eine tiefere Bedeutung hatte, dass Gott das hier gesagt hat. Ne? Oder ob es einfach, das ist einfach so für Nichtigkeiten oder so. Also für
Ja, und auch zum Betrug. Also man kann ja auch den Namen des Herrn verwenden und falsch schwören. Ja. Den Namen des Herrn wie als einen Schutz nehmen, um damit Böses zu tun.
Der Jesus nennt sich mal der Anfang der Schöpfung Gottes.
Ja. Ja, der Urheber. Nicht das erste Geschöpf und nicht der Beginn der Schöpfung, sondern der Urheber der Schöpfung. Das griechische Wort Arche. Arche, das ist Anfang. Nicht das Erste oder das Angefangene, sondern der Anfang, also der Urheber. Ja, das ist genau das gleiche Wort. Im Anfang war das Wort. Er ist im Anfang. Und er hat alles erschaffen. Ja?
Ich bin mein Gott auch ein bisschen stutzig geworden mit dem System der Gnade. Mhm.
Ja.
Und ganz viel evangelistischer Literatur steht ja eigentlich genau umgekehrt drin. Ich brauche, also es wird praktisch geworben, du brauchst die Gnade Gottes nur anzunehmen, um ein Kind Gottes zu sein. Jetzt frage ich, ob ich mir irgendwas im Tür
ja.
Irgendwas noch versäumt?
Ja. 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 Nein, ich habe das schon so gemeint. Also wir haben das nicht einfach so in der Hand, dass wir sagen können, so, und jetzt nehme ich einfach die Gnade Gottes so für mich. Sondern wir müssen Gott wirklich darum beten, oh Gott, gib, dass ich dir und deiner Gnade glauben kann. Wecke du in meinem Herzen Glauben an dich. Wir können Glauben nicht produzieren. Und wir machen es uns so einfach, wenn wir denken, dass wir es in der Hand haben, wann wir wollen, wenn es uns gerade darum ist, jetzt zu glauben und dann haben wir ewiges Leben, so geht es nicht. Und Leute, die so eben zum Glauben kommen, wie man dann sagt, indem man mit ihnen diese 3-4 Schritte durchmacht, die sagen zwar, ich glaube, ja, hier steht so geschrieben, aber die haben gar keinen Glauben, die haben keine Heilsgewissheit. Wir können uns Heilsgewissheit nicht geben, auch nicht durch 4 Schritte, sondern Gott weckt durch seinen Geist, er verwendet sein Wort und durch seinen Geist weckt er in uns diese Überzeugung. Und das ist in Gottes Hand, nicht in unserer Hand. Ja. Wir sollen das tun, was uns Gott sagt. Gott befiehlt uns. Er befiehlt uns, Buße zu tun. Wir bekennen unsere Sünden. Und wir bitten Gott, vergib mir meine Sünden. Und dann wird Gott zu uns reden und unsere Herzen überführen und uns sagen, ich habe dir vergeben. Aber Gott wirkt das. Das können wir nicht selber wirken. Das ist gar nicht unsere Sache. Nein, Gott wird uns, Gott ist uns gnädig. Gott vergibt uns. Aber er ist es, der es uns gibt. Das liegt nicht in unserer Hand, das ist in seiner Hand. Und wir müssen zu ihm kommen, es von ihm erbeten. Und das tun, was uns Gott sagt, uns seinem Willen unterwerfen.
Auch diese Aufforderung, die Petrus zum Beispiel ja auch bringt bei Paulus in Philippino.
Ja.
Er sagt ja, glaube an den
Herrn. Ja. Mhm. Oder auf dem Areopag, Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun. Das ist ein Befehl Gottes, Buße zu tun, bekennen. Ich habe gesündigt. Ich unterwerfe mich dir, deinem Willen. Das, was du sagst. Ich bekenne, so bin ich. Mhm.
Gracias.
Also deine Frage ist die, was das für eine Bedeutung hat. Ja, also Petrus steht hier auf an Pfingsten und sagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die hier geschehen ist, ist eine Erfüllung dieser Weissagung von Joel, aus Joel Kapitel 2. Und eine Folge dieser Ausgießung des Heiligen Geistes wird sein, und dann wird an Beispielen genannt und deutlich gemacht, wie Gott etwas tun wird, das ganz neu ist im Vergleich zu dem, was in Israel der Fall war. Unter dem Gesetzesbund waren Einzelne, waren durch Gottes Geist wiedergeboren und der Geist Gottes wohnte in ihnen, in David zum Beispiel, in den Propheten, aber das waren Einzelne. Nicht im ganzen Volk. Aber es würde ein Tag kommen, an dem würde Gott seinen Geist ausgießen und dann würde sein ganzes Volk vom Heiligen Geist oder der Heilige Geist würde in allen wohnen. Und das geschah ja an Pfingsten. Und dann wird hier anhand von Beispielen einfach deutlich gemacht, eure Knechte, eure Mägde und alle werden dann solche Segnungen haben, die bisher nur Einzelne hatten. Einzelne eben Propheten hatten. Nun, was mit diesen Traumgesichten direkt oder genau gemeint ist, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Traumgesichte gehabt, auch nach meiner Bekehrung nicht. Aber ich denke, das will diese Weissagung deutlich machen. Also, dass alle, die zum Volk Gottes gehören, werden den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist wird in ihnen diese Segnungen, das Leben, dieses Leben geben, diese geistlichen Wirkungen geben, die vorher nur Einzelne hatten, also die Propheten hatten. Ja. 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 Ah ja, gut. Ja. Ja. Ja, eben, wir können es nicht einordnen. Und das ist das Problematische an der Sache. Wir können Träume ja nicht einordnen. Wir wissen nicht, ja, von wem kommt das, wer kommt das? Ist das eine sichere oder Sache? Können wir uns darauf verlassen oder nicht? Wir haben Gottes Wort und Gottes Wort ist abgeschlossen und hier hat uns Gott seinen ganzen Heilsrat mitgeteilt, hat uns alles gesagt, was wir zum Glauben und zum Leben und zum Zeugnis und zum Dienst brauchen. Und da haben wir eine sichere Führung, ein gewisses Licht. Und dieses Licht muss genügen. Wenn der Kanon abgeschlossen ist, dann muss dieses Licht genügen. Und wenn es nicht genügte, dann wären wir nie sicher, ob wir denn allem hier vertrauen dürfen oder ob das alles nicht nur vorläufig ist. Und darum ist diese Sache mit den Träumen eine so fragwürdige Sache. Es kommen 6 Träume vor im Neuen Testament. Ganze 6 Träume. Wirklich nur 6 Träume. Und alle im Matthäusevangelium und alle stehen im Zusammenhang mit der Geburt und mit der Kreuzigung des Herrn. Und aus diesem Zitat von Joel, aus dem dann herauszusaugen, wir müssen auch Träume haben und auf Träume achten, da geht man über die Absicht des Schreibers hinaus. Denn der Schreiber, also eben Joel will einfach zeigen, es wird ein Tag kommen, in dem das ganze Volk Gottes so sein wird, wie früher nur Einzelne die Propheten waren. Das will er sagen. Aber hier dann herauszupressen, dann müssen wir auch Träume haben, Träume sehen. Das geht gegen die Absicht des Schreibers. Und das geht, wenn wir das ganze Neue Testament ansehen, auch gegen die Absicht des ganzen Neuen Testaments, gegen die Bedeutung des Wortes Gottes. Müssten wir auf Träume achten, dann würden uns die Apostel etwas dazu sagen. Sie sagen uns aber nichts dazu in den Lehrbriefen, wo sie Anweisungen geben über die Führung, wie wir über Gottes Willen Klarheit bekommen können, wie wir dienen sollen, wie wir in der Gemeinde zusammenleben sollen, was wir für einen Auftrag haben. All das wird ja erörtert. Es wird vor Gefahren gewarnt, vor Verführung gewarnt und es wird gezeigt, wo und wie wir den Weg, auf welche Weise wir den Weg gehen können. Und sie verweisen nie auf Träume, auch nicht darauf, dass wir Zeichen und Wunder tun sollen, sondern immer auf das Wort Gottes, auf das geschriebene Wort. Ja, Träume sind wirklich Schäume, eine ganz unsichere Sache und ich halte es für eine ganz eitle und eine ganz dumme Beschäftigung, Träume deuten zu wollen. Ja, Tina. Ja. Kapitel 10, Hebräer 10, ja. Ist auch radikal, ja? Klingt nicht nur. So. Ja. Ja, es ist unmöglich, diese zur Buße zu erneuern und dann wird gesagt, warum es unmöglich ist, weil sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen. Weil sie mit ihrem Tun sagen, die Kreuzigung war recht. Ich bestätige, dass das war richtig, der gehörte gekreuzigt. Dieser Jesus von Nazareth war ein Verführer und ein Gotteslästerer. Und zu wem wird das gesagt? Das wird zu solchen gesagt, die vom Alten Testament herkommen, also Hebräer, der Hebräerbrief, und die vieles wussten und gesehen und erkannt hatten und sie waren erleuchtet worden. Es steht hier nicht, sie waren gerechtfertigt worden. Es steht hier nicht, sie waren wiedergeboren. Es steht hier nicht, sie hatten den Geist der Sohnschaft empfangen. Es steht alles nicht da. Es steht hier nicht, sie hatten das ewige Leben empfangen. All das steht nicht da. Sie waren ins Licht gestellt worden. Erleuchtet worden. Und so ist hier gemeint, dass es Menschen gibt, die genau wussten, wer Jesus von Nazareth war und ihn dann doch verwarfen. Und damit sagten eigentlich, was richtig, was unsere Mitjuden damals taten in Jerusalem, als sie ihn kreuzigten, dahin gehört er nämlich genau ans Kreuz. Und sie hatten damit eigentlich jene Sünde begangen, von der der Herr sagt, dass sie unvergebbar ist. Die Sünde des Unglaubens, den Sohn Gottes verwerfen, wer den Sohn Gottes verwirft, der will die Vergebung ja nicht. Teilhaftig, ja. Teilhaftig. Es steht hier erleuchtet und dann geschmeckt die himmlische Gabe, teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes kam an Pfingsten auf die Jünger herab und wirkte in den Jüngern, durch die Jünger. Und wo wirkte der Heilige Geist? Nur, und zwar ausschließlich in den ersten Jahrzehnten. Nur in Jerusalem, nur unter Juden, nur im Volk Israel. Sie waren teilhaftig des Heiligen Geistes, weil sie zu diesem Volk gehörten. Das wird schon im Alten Testament gesagt. In Jesaja 63 steht, dass Gott seinen Heiligen Geist diesem Volk gab. Und so war jeder Israelit teilhaftig des Heiligen Geistes. Er war nicht wiedergeboren, der Einzelne. Also nicht alle Einzelne waren wiedergeboren, ein David oder ein Abraham, solche, die wirklich glaubten. Aber das war Das galt nicht für das ganze Volk, obwohl Gott diesem Volk seinen Geist gegeben hatte. Jesaja 63. Vers 11 und 12, da gedachte sein Volk der Tage vor Alters, der Tage Moses, wo ist der, welcher sie aus dem Meer heraufführte, samt den Hirten seiner Herde, wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab. Also damals schon gab Gott seinen Geist in ihre Mitte und er ließ sie diese Segnungen erfahren, die das mit sich brachte für das ganze Volk. Aber das heißt eben nicht, das bedeutet noch nicht, dass sie wiedergeboren waren oder gerechtfertigt waren. Genau das steht nicht da. Oder dass sie Kinder Gottes waren. Und dann in Hebräer 10, dort steht, wer mit Willen sündigt. Nachdem er die Erkenntnis der Wahrheit erlangt hat, mit Willen sündigen, mit Willen in dieser Sünde verharren und den Sohn Gottes verwirft und sein Opfer für nichts achtet, für ihn gibt es keine Vergebung. Ja, wo will er sie suchen? Wenn er dieses einzige Mittel der Vergebung verschmäht. Ja. Ja. Christine. Ja. Wir müssen es von einer anderen Seite uns ansehen. Wir müssen damit beginnen, dass der Mensch der Sünde wegen im Tod ist. Und wenn Gott den Menschen sich selbst überließe, dann würde kein Mensch gerettet werden. Jetzt aber nimmt sich Gott vor, Sünder zu retten. Und es wird keiner gerettet werden, weil er so gut war oder so ehrlich war oder weil er so aufrichtig war, sondern es wird ein jeder, der errettet wird, bekennen, ich wurde errettet, weil Gottes Gnade mich suchte, weil Gott mich in Christus erwählte, bevor ich war. Das ist denen gesagt, die zum Glauben gekommen sind und wir bekennen es und wir beten darüber an. Aber das ist nicht denen gesagt, denen wir das Evangelium verkündigen. Und wir verkündigen das Evangelium so, wie es Gott uns befohlen hat, allen Menschen an allen Orten. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Unsere Sache ist es nicht, die geheimen Ratschlüsse Gottes ergründen zu wollen. Wenn Gott uns, dich errettet hat, mich errettet hat, ja, dann erkennen wir und bekennen wir, dass es an Gottes Gnadenwillen lag. Nicht an meiner Aufrichtigkeit, nicht an meiner Liebe zur Wahrheit, die war ja ohnehin nicht da, sonst hätte ich keine Bekehrung nötig gehabt. Ich liebte ja nicht die Wahrheit, sondern die Sünde. Sondern Gottes Gnade war es, die mich suchte, die an mir wirkte, die mich überführte. Und so bekennen wir, dass wir alles Gott verdanken. Aber gleichzeitig sagt uns die Bibel und zeigt uns die Predigt der Apostel, dass Gott einen jeden Menschen auffordert und einem jeden Menschen befiehlt, Buße zu tun. Und das müssen wir zum Nennwert nehmen. Gott befiehlt uns, Buße zu tun. Und wenn irgendjemand sagt, ich kann nicht glauben, ich bin nicht erwählt, dann widerspricht er Gott, denn Gott befiehlt dir, Buße zu tun. Bekenne deine Sünden. Und es gibt solche, die wollen sich damit herausreden, aus ihrer Verantwortung herausreden und sagen, ja, wenn ich nicht zuvorbestimmt bin, dann kann ich gar nicht glauben. Das ist nicht dein Problem. Gott hat dir nicht gesagt, du sollst dich fragen, ob du erwählt seist oder nicht, sondern Gott hat dir gesagt, bekenne deine Sünden, tue Buße. Und das ist unsere Verantwortung. Und darum verkündigen wir allen Menschen das Evangelium. Und darum fordern wir die Menschen auf, Buße zu tun, an den Sohn Gottes zu glauben, ihre Sünden zu bekennen. Und warnen sie davor, es nicht zu tun.
Eine Frage im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, wenn wir dabei waren. Hat jeder, der Buße getan hat, also umgekehrt ist, automatisch durch Gott den Heiligen Geist?
Ja, wenn wir Buße tun, weil Gottes Geist uns überführt hat und wenn wir an den Sohn Gottes glauben, dann gibt uns Gott den Heiligen Geist. Das ist seine Verheißung. Apostelgeschichte 2. Was sollen wir tun? Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße. Wer wirklich Buße tut, weil Gottes Wort und Gottes Geist ihn überführt hat, empfängt den Heiligen Geist, ja. Nun, automatisch ist kein gutes Wort. Denn es ist ja nicht ein Automat, nicht eine Maschine, die da läuft, sondern es ist der lebendige Gott, der an uns, er eine Person, der an uns an Personen wirkt. Und das ist etwas so Hochkomplexes und Mysteriöses. Aber wir müssen da schon der Bibel glauben, wenn wir Buße tun, dann gibt uns Gott den Heiligen Geist, ja.
Das ist hier die Rettung zu den Menschen in Römer 7. Wo steht er?
Römer 7, wie ich diesen Menschen einordne, also du willst wissen, ist das jemand, der den Heiligen Geist schon empfangen hat oder nicht? Ah ja. Gut, das ist jetzt vielleicht eine, du ziehst vielleicht auf eine etwas besondere Frage ab, aber ich antworte jetzt einmal so. In Römer 7 spricht ein wiedergeborener Mensch. Also Paulus spricht von sich, von der Erfahrung, die er machte als ein wiedergeborener Mensch, der wohlgefallen hat am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Und das kann ja nur der wiedergeborene Mensch sagen. Der Sünder hat nicht wohlgefallen am Gesetz Gottes, am Willen Gottes, sondern liebt die Finsternis, liebt die Sünde, liebt sich selbst. Also es ist ein Wiedergeborener. Und es ist der Zweikampf der beiden Naturen. Er will das Gute und merkt immer wieder, wie das Alte stärker ist. Bis er lernt, sein Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Ja. Und ich weiß, es gibt jetzt Leute, die sagen, man kann wiedergeboren sein, ohne dass man den Heiligen Geist empfangen hat. Und das sind schon Sophismen. Und ich weiß nicht, ob das uns hilft, solche Unterscheidungen da vorzunehmen. Wir werden ja durch den Heiligen Geist wiedergeboren. Und es ist doch das Allerbeste, dass wir dann sagen, wer wiedergeboren ist durch Gottes Geist, in ihm wohnt Gottes Geist. Und es gibt dann auch Leute, die sagen, man kann wiedergeboren sein und den Geist haben und ist noch nicht versiegelt und so. Das wird dann so kompliziert. Und am Schluss muss man dann, also wirklich mit dem Skalpell, muss man dann alles so auseinandernehmen. Und ich glaube ganz einfach nicht, dass das die Absicht der Schreiber des Neuen Testaments ist, dass sie uns dahin bringen wollen. Die Grundwahrheiten, ich denke, die sind schlicht in ihrer ganzen Tiefe und Weite, aber schlicht. Und wer wiedergeboren ist, in ihm wohnt der Heilige Geist. Und er hat darum den Heiligen Geist. Und in wem der Heilige Geist wohnt, der ist auch versiegelt mit dem Heiligen Geist.
Glaubst du, dass ein Wiedergeborener im Neuen Testament so enden kann, wie der Lot im Alten Testament, der gerecht war, aber auch der jemand nicht geendet ist? Oder wird Gott ihn vorher zurückbringen?
Das sind schwierige Fragen. Ja, es ist immer gefährlich, solche Dinge. Also, es kommt jemand zu mir, eine Frau, vor einigen Jahren ist das passiert und sie litt einfach unter dem Leben und es ging ihr ganz schlecht und sie hielt es fast nicht mehr aus und es war einfach schlimm und dann versuchte, also nein, dann fragte sie mich im Laufe des Gesprächs so, was passiert, wenn ein Kind Gottes Selbstmord macht, aber ein Kind Gottes dann doch in den Himmel kommt? Ja, was sagt man dann? Soll man dann sagen, ja, wenn jemand wirklich aus Gott geboren ist, wirklich ein Kind Gottes ist, dann kann auch ein Selbstmord nichts daran ändern? Soll man das sagen? Die Bibel sagt das einfach nicht. Und es ist besser, nie etwas zu sagen, was die Bibel nie sagt. Ich habe dieser Frau geantwortet und gesagt, die Bibel hat für Selbstmörder keine Verheißungen. Ja, das habe ich gesagt. Die Bibel hat für Selbstmörder keine Verheißungen. Sondern eher nur abschreckende Beispiele. Saul, ein König von Israel, Ahithophel und Judas. Nun, diese Frau lebt noch, sie hat sich das Leben nicht genommen. Und so würde ich nie sagen, ja, wenn jetzt ein Kind Gottes lebt wie der Lot und auch ganz schändlich lebt, aber wenn er wirklich ein Kind Gottes ist, ist er doch gerettet. In dieser Art redet das Neue Testament nicht. Ja. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn jemand mich fragt, was ist denn jemand, wenn man ein Christ, der in Sünde lebt, dann sage ich auch, dann wissen wir nicht, ob er wirklich ein Christ ist. Aber wenn er wirklich ein Christ ist, der Herr wird ihn zurückführen, an dem wird es offenbar werden. Also, das kann man schon sagen.
Kann man dann sagen, dass auch der Abfall, von dem gesagt wird, der große Abfall, der kommt, dass das einfach dann Zeugnis sind, die eben ja, vielleicht doch, das ist dann wiedergeboren oder nicht. Also das,
ja, ich denke, dort geht es um den Abfall vom christlichen Bekenntnis. Also ein Abfall der Christenheit, das, was wir erlebt haben in den letzten 200 Jahren, wo die Christenheit auch von den Lehren, von den Glaubenslehren wirklich abgefallen ist. Also ist natürlich schon vorher passiert. Ja, ja, richtig, ja, ja. Und zwar Abfall von der Glaubenslehre. Nicht, dass ein Gläubiger, ein persönlich Gläubiger von seinem persönlichen Glauben abfällt, sondern Abfall von der Glaubenslehre. Ja. Ja, aber von der Glaubenslehre, also die Mehrheit. Von der Glaubenslehre abgefallen, es ist eine Minderheit, die an der Glaubenslehre festhält. Ich denke, dass das dort so gemeint ist.
Was heißt es konkret für die, die da abfallen?
Ja, das sind eigentlich keine Christen. Wir dürfen sie nicht als Christen bezeichnen. Also wer die Glaubenslehre verleugnet, wer nicht glaubt, dass Christus der Sohn Gottes ist, von einer Jungfrau geboren, auferstanden im Fleisch, dass er persönlich wiederkehren wird, von ihm dürfen wir eigentlich gar nicht mehr sagen, dass er ein Christ ist. Ja. 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 1. Korinther 5 ist auch ein Beispiel dafür, wie Gott jemanden wegnimmt, sterben lässt, damit er errettet wird. Und so ist die Züchtigung ein Mittel, um jemanden zu bewahren, zu erhalten. Auch durch Tod. Ja? Wieso kommst du jetzt darauf? Ja. Ja. Ah gut, er wird zurückführen. Ja, es kann eben auch sein, dass Gott jemanden wegnimmt. Ja. Ja. Ja.
Die Grundlage ist klar.
Ja.
Aber was darauf gebaut wird, das wird Gott nicht mehr sehen.
Mhm. Ja. Mhm.
Die werden keinen Lohn empfangen, sondern wie durchs Feuer.
Ja, richtig. Eben 1. Korinther 3, ja. Ja. Mhm.
Gut, dann schließen wir hier. Wenn ihr mich springen lasst.